Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der Autor Landolf Scherzer, der wird öfter Reporterlegende genannt. Den Ruf hat er sich erworben, schon mit seinen Büchern über die Arbeit von Hochseefischern oder eines ersten Bezirksparteisekretärs in der DDR. Später mit seinen Reportagereisen in die zerfallene Sowjetunion, nach Kuba, China, Mosambik, Tschernobyl und in viele andere Länder, an andere Orte. Jetzt hat Landolf Scherzer ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Leben im Schatten der Stürme, Erkundungen auf der Krim. Und jetzt sprechen wir darüber, Herr Scherzer. Seien Sie willkommen bei uns.
Ja, einen schönen guten Tag.
Dieser Titel, Reporterlegende, wie Ihr Freund Günter Wallraff, wie behagt Ihnen denn der Titel so, Herr Scherzer?
Also Legenden sollten doch etwas sein, wo man hinterher drüber spricht, nicht? Ich fühle mich also noch ziemlich aktuell und ziemlich lebendig. Und deswegen würde ich auf die Legende gerne verzichten.
Okay.
Einfach Reporter.
Okay.
Das ist schon eine große Ehre, Reporter genannt zu werden in der heutigen Zeit. Und wenn man da an Egon Erwin Kisch oder andere Vorbilder denkt, dann bin ich schon ganz froh, Reporter genannt zu werden.
Für Ihr Buch Leben im Schatten der Stürme, Erkundung auf der Krim, da erzählen Sie gleich auf den ersten Seiten des Buches, dass Sie so eine Art Auftrag hatten für diese Reise von Ihrem Freund Wasja. Erzählen Sie doch mal bitte, was das für ein Auftrag war.
Es war kein Auftrag, sondern mir eine Bitte. Und vor allen Dingen eine Bitte, die mich sehr tief bewegt hat. Dieser Wasja ist weggefahren aus Deutschland mit seiner deutschen Frau und wollte noch irgendwann aufschreiben, die Leidensgeschichte der Krim-Tataren, eine sehr schreckliche Geschichte, von der ich ganz wenig wusste und auch in Deutschland ganz wenig Bekanntes darüber. Und nun konnte er es nicht mehr schreiben und sagte, Mensch, Landolf, kannst du nicht für mich mal auf die Krim fahren? Das war der letzte Wunsch meines verstorbenen Vaters, eines Krim-Tataren. Versuch's doch mal aufzuschreiben, das Leben damals und das Leben heute auf der Krim. Das war sozusagen der Eintrittsbrief, um auf die Krim zu kommen und meine Neugierde anzustacheln.
Ich nenne mal nur die Umrisse. 1944 wurden etwa 200.000 Krim-Tataren von der Krim deportiert auf Befehl von Stalin damals. Und bei dieser Deportation und danach sind Zehntausende Krim-Tataren gestorben. Sie konnten erst 1989 wieder zurückkehren auf die Krim.
Ja.
Was haben Sie jetzt unternommen, als Sie 2019 auf die Krim gefahren sind, um mehr über diese Deportation und ihre Folgen zu erfahren?
Na, ich kannte Kontakte, hatte mir was ja auch mitgeteilt über Freunde, die er dort hat, beispielsweise 6 Brüder, die Barashev-Brüder, alles Krim-Tataren, die wie er in Usbekistan geboren wurden, also in der Verbannung. Und mit denen habe ich dann auch versucht zu sprechen, ihre Erinnerungen und die Leidensgeschichte ihrer Eltern zu erkunden.
Und Sie sind auf etwas gestoßen, was mir auch schon begegnet ist, muss ich sagen, bei Gesprächen mit Menschen, die früher in der Sowjetunion gelebt haben und die sich jetzt auch Jahrzehnte danach schwer tun, darüber zu sprechen, was ihnen widerfahren ist, was ihnen auch an Leiden widerfahren ist, wo offenbar so eine Angst lange, lange nachwirkt. Also Sie haben oft auch keine Antwort gefunden auf Ihre Fragen, oder?
Ja, das war zum ersten Mal, dass ich das erlebt habe. Ansonsten kann man die Menschen sehr schnell öffnen, ob das in Kuba oder Mosambik oder sonst irgendwo war. Aber hier hatte ich auf einmal die Schwierigkeit, schweigen. Oder darüber wollen wir nicht mehr reden. Ich habe lange gebraucht, um zu begreifen, was da eigentlich geschehen ist. Und ich habe es erst vielleicht ganz zum Schluss begriffen, dass es nicht nur ein Problem der Krim-Tataren ist, die dieses schreckliche Leid dort ertragen mussten, sondern es ganz, ganz viele Menschen gibt, die in der Zeit Stalins in den sogenannten Konzlagern oder in den Erschießungsbaracken zu Millionen umgekommen sind. Und dann habe ich einen Menschen gefunden, der all das für seine Familie aufgearbeitet hat. Und er zeigte mir, zum ersten Mal habe ich das gesehen, ein Prikaz vom Innenminister der Sowjetunion, also unter Stalins Gefolgschaft, wo aufgezeichnet wurde, ganz genau in dem Gebiet von Sverdlovsk sind in den nächsten 4 Monaten 700.000 Menschen zu liquidieren. Also es gab Planzahlen dafür und Befehle. Das habe ich zum ersten Mal in der Hand gehalten, so etwas. Und da habe ich begriffen, woher diese Angst kam, die immer noch nachwirkt in den Enkeln und in vielen anderen, die in diesen Familien gelebt haben. Es war nämlich auch eine Familiendiktatur, wo man, wenn der Vater liquidiert war, dann drohte, also wenn ihr nicht, dann kommt auch noch die Mutter, dann kommen die Söhne.
Und was Sie da erfahren haben in diesem Zusammenhang über dieses Leiden, eben nicht nur der Krim-Tataren, was bedeutet das jetzt für die Gegenwart, so wie Sie die Gegenwart auf der Krim erlebt haben?
Es ist etwas von Angst geblieben, neben aller guten Eigenschaften, die die Krim-Tataren und die Russen überhaupt haben, nämlich Gastfreundschaft und vieles andere. Es ist aber eine Angst geblieben vor Gewalt, vor Terror, vor Krieg. Und das ist auch etwas, was ich damals, wie gesagt, 2019 war ich zweimal dort, erlebt habe. Immer wieder diesen Wunsch, es möge Frieden bleiben. Es möge Frieden bleiben auf der Krim, es möge Frieden sein im Donbass. Immer wieder dieser Wunsch, wo natürlich auch die Angst dahinter steckte, weil man genau wusste, was bedeutet Krieg. Krieg ist nicht einfach nur Krieg, Krieg ist natürlich auch eine Art von Diktatur.
Jetzt ist, wie wir alle wissen, Krieg in der Ukraine, ein russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sie sind jetzt unterwegs in diesem Land 2019 und wenn ich Ihre Methode charakterisieren sollte, so wie Sie auch erzählen von dieser Reise, Sie gehen da ja nicht auf eine vorgeplante Recherche, sondern Sie lassen sich eher so treiben, ja, laufen herum, reden mit Menschen, die Sie auf der Straße treffen, suchen Verwandte Ihrer Gastgeber. Warum ist diese ja auch von vielen Zufällen natürlich geprägte Methode für Sie die richtige?
Ganz einfach, weil wir kennen das auch aus anderen Ländern, Deutschland auch. Sobald man mit irgendwelchen ganz offiziellen oder mit vorgeprägten Meinungen irgendwo hingeht, dann bekommst du das, was du gar nicht wissen willst, nämlich Verklärung der Wirklichkeit. Das, was man auf der Straße findet, das ist dann etwas, wo man ein Puzzle sich daraus bilden kann aus den vielen kleinen Dingen, die dann oft ein wahrhaftigeres Puzzle der Wirklichkeit geben, als wenn man zielgerichtet Politiker befragt oder sich mit einer vorgefassten Meinung nur die Beispiele sucht, die genau in die eigene Meinung hineinpassen.
Jetzt erzählen Sie von vielen Details, die Ihnen dann auf Ihren Wegen begegnen. Unter anderem, Sie müssen dann, als Sie auf die Krim kommen, so eine Aufenthaltsgenehmigung sich da bei den Behörden holen, sind in Amtsstuben und da hängen Bilder von Putin. Also manchmal zwei Bilder in einem Raum, erzählen Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das durchaus erinnert hat an die Zeit in der DDR, wo überall Honecker-Bilder hingen, oder?
Ja, natürlich. Wir haben das ja damals von der Sowjetunion, lernen heißt siegen lernen, hieß es mal. Da haben wir das übernommen. Wir haben auch die Bürokratie übernommen, die man in den Amtsstuben heute noch findet, aber nun heute schon in einer so verschärften Art und Weise, dass sie die DDR und vieles andere übertreffen. Aber diese Putin-Bilder, die gehörten einfach dazu, um zu zeigen, hier ist der Staat, hier ist die Macht. Selbst im Rümpelladen auf dem Markt von Saki hing eben zwischen Teppichen dann ein großes Porträt von Putin.
Jetzt haben Sie natürlich ausgewählt, was Sie aufnehmen in Ihr Buch. Also diese Putin-Bilder tauchen zum Beispiel auf. Sie haben sich aber auch immer wieder erkundigt bei den Leuten, die Sie getroffen haben. Ja, wollt ihr mit der Krim lieber wieder zurück in die Ukraine? Oder findet ihr das gut, dass die Ukraine jetzt zu Russland gehört? Und Sie haben vornehmlich offenbar Menschen getroffen oder in Ihr Buch aufgenommen, die sagen, ja, wir finden das gut, dass die Krim jetzt zu Russland gehört. Das waren aber, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem Menschen russischer Herkunft, oder?
Ja, ich hätte viel lieber noch mehr aufgenommen, die gesagt hätten, wir möchten wieder die Ukraine haben. Aber ich habe in dieser Wirklichkeit mit den Leuten nur ganz wenige getroffen. Eine wunderbare Frau, die in einer großen öffentlichen Geschichte dann aufstand und sagte, also damit ihr zwei Deutschen nicht denkt, dass wir alle dafür sind, will ich euch mal sagen, ich heiße Vika, ich bin dafür, dass wir wieder zur Ukraine kommen. Und das öffentlich damals zu sagen, öffentlich, ja, das ist in dieser Zeit, wo noch keine Entscheidung da ist, das ist diese große Bangigkeit, etwas zu sagen, ich trete heute dafür ein, dass wir bei Russland bleiben. Anschließend werden wir wieder ukrainisch. Ja, was passiert dann mit meiner Meinung, die ich vorher geäußert habe? Also von daher gab es immerzu Bangigkeiten, etwas auszudrücken, weil man nicht wusste, wie wird es weitergehen, wie wird die Zukunft sein. Und die meisten waren der Meinung erstens, dass das so bleiben wird mit der russischen Zeit auf der Krim. Und das Zweite war natürlich, dass sehr viele nicht immer zu das gesagt haben, was sie eigentlich vielleicht privat gesagt hätten. Denn sie wussten genau, ich schreibe das auf.
Und es wird veröffentlicht.
Ja.
Wenn Sie Ihre Reporterrolle beschreiben, dann sagen Sie immer, dass Sie keine Partei nehmen, dass Sie die Menschen treffen und die Menschen zu Wort kommen lassen wollen. Das haben Sie auch in unserem Gespräch jetzt schon in ähnlicher Weise gesagt. Jetzt heißt es in einer Kritik zu Ihrem Buch in der Thüringer Allgemeinen Zeitung, ich zitiere das mal, die vorgeblich unvoreingenommene Beobachterrolle verlässt das Buch aber nur einseitig zu Ungunsten des Westens, dem es Wirtschaftsblockade und gewissenlose Kriegsprovokation attestiert. So steht das in dieser Zeitung. Was sagen Sie denn dazu? Ist Ihr Buch auf diese Art einseitig?
Das kann ich nicht beurteilen, das können Sie beurteilen. Und das können die Rezensenten und das können vor allen Dingen die Leser beurteilen. Aber ich wollte nur etwas zu dieser Einseitigkeit sagen oder zu dem, es gibt nämlich keine Objektivität. Selbst wenn Sie als Journalist das bestimmt behaupten, das sind objektive Berichte. Nein, wenn Sie mit mir auf der Krim gewesen wären und wir hätten 1000 gleiche Details gesehen, ja, und mit 1000 selben Leuten gesprochen, hätten Sie aus Ihrer Sicht andere gewählt, sodass immer eine Subjektivität dazukommt. Das ist einmal geschuldet dem, dass man vielleicht etwas sehr Spannendes vermelden möchte oder etwas. Also diese Subjektivität gibt es. Deswegen stehe ich auch dazu, dass ich auswähle nach meinen subjektiven Eindrücken.
Für das Buch Leben im Schatten der Stürme, Erkundung auf der Krim, das neue Buch von Landolf Scherzer im Aufbau Verlag ist das erschienen mit knapp 320 Seiten. 22 € ist der Preis. Herr Scherzer, haben Sie vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich auch recht herzlich und tschüss denn.